Serien streamen könnte schuld daran sein, wenn wir nachts davon aufwachen, dass die Blase drückt, sagt eine neue Studie. Hat mich total überrascht. Dich auch, Christine?
Ja, also den Zusammenhang hätte ich jetzt so auch echt nicht hergestellt.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über Nyktorie. Das ist das Fachwort dafür, wenn wir nachts auf die Toilette müssen und davon wach werden. Bei dem Thema, da denken die meisten wahrscheinlich eher an ältere Menschen, aber falsch gedacht.
Studien zeigen nämlich, dass durchaus auch viele jüngere Menschen betroffen sind und dass etwas den nächtlichen Harndrang verstärken kann, was viele von uns sehr gerne tun, nämlich am Abend faul auf dem Sofa liegen und Serie schauen. Wie das zusammenhängt, das schauen wir uns heute genauer an.
Und am Ende unserer Folge kennt ihr von uns wieder unser Mythencheck. Da schauen wir, ob schräg Schlafen Vorteile haben kann. Also wenn wir die Füße etwas erhöhen im Bett oder eben den Kopf. Christine, du als Schlafforscherin bringst hier am Anfang erstmal eine Definition mit. Wann sprechen wir denn von Nyktorie?
Ja, das ist der Fachbegriff für etwas, was wir vermutlich alle schon mal erlebt haben, wenn man nämlich nachts aufwacht, die Blase voll ist und man auf die Toilette muss. Für den Schlaf bedeutet das, er wird unterbrochen. Aber auch der Schlaf, der beeinflusst, wie oft oder dringend wir nachts auf die Toilette müssen. Wenn das nur ab und zu passiert, also zum Beispiel, wenn man am Abend eine Tasse Tee noch getrunken hat, kurz vorm Schlafengehen, oder man auch dadurch überhaupt keinen Leidensdruck hat, weil man zum Beispiel schnell und gut wieder einschlafen kann, dann ist es auch echt nicht weiter tragisch. Aber manche Menschen müssen nachts halt öfter raus, also kennen wir häufig auch noch so von unseren Großeltern vielleicht, und tun sich dann auch eben schwer, wieder einzuschlafen. Und wenn das die Lebensqualität oder auch die Stimmung, Leistungsfähigkeit am Tag und so weiter beeinträchtigt, dann ist das natürlich ein Problem.
Wir wollen direkt mal genauer schauen auf die Studie, die ich eben schon angesprochen habe. Und es gibt auch noch eine zweite. Erstmal die erste, die kommt von chinesischen Forschenden von der Universität Wenzhou. Und die sagen, jede dritte Person ist betroffen von Nyktorie, egal in welchem Alter. Das klingt erstmal total verrückt. Wie kommen die denn zu dem Ergebnis?
Die Forschenden, die stammen zwar aus China, muss man sagen, aber die haben sich Daten aus den USA angeschaut. Und da gibt es nämlich ein Forschungsprogramm des National Center for Health Statistics, also das Nationale Zentrum für Gesundheitsstatistiken ist das. Und dieses Forschungsprogramm, das gibt es auch schon total lange, nämlich seit ungefähr den 60er Jahren. Kurz gesagt, riesige Datenmengen, die über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinweg gesammelt wurden und werden. Und diese Daten, die sind auch noch repräsentativ für die Bevölkerung der USA. Unter anderem werden Menschen da eben immer wieder befragt, ob sie nachts auf die Toilette müssen. Und für die Studie jetzt, da haben die Forschenden die Daten hergenommen, die zwischen 2011 und 2016 erhoben wurden. Also insgesamt knapp 13.300 Menschen ab dem Alter von 20 Jahren.
Gucken wir mal genau aufs Alter, denn das ist ja interessant. Die Forschenden, die sagen, auch Jüngere haben Nyktorie und zwar häufiger, als man denken würde.
Also zwischen 20 und 40 Jahren sagte jede fünfte Person, dass sie zwei oder mehr Male pro Nacht auf die Toilette muss.
Oha.
Also die hatten hier so eine Definition eingeführt. Sie haben das dann als Nyktorie bezeichnet, wenn die Person zwei oder mehr Male pro Nacht auf die Toilette musste. Das finde ich schon ganz schön viel.
Ja.
Ab 40 Jahren sind es dann aber noch deutlich mehr, also immerhin fast 4 von 10 Personen. Und während bei denen zwischen 20 und 40 noch die Mehrzahl keine Nyktorie hat, da dreht sich dann im Lauf des Alters oder mit steigendem Alter dieses Verhältnis auch um. Heißt also, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man nachts auf Toilette muss, die steigt mit dem Alter, aber eben auch jüngere Menschen sind betroffen. Und wie häufig das der Fall ist, das hat mich schon echt erstaunt. Es ist wohl sogar der am häufigsten genannte Grund für nächtliches Erwachen in allen Altersgruppen, auch in der jüngeren.
Ja, total verrückt. Also wenn ich mir vorstelle, dass eine von 5 Personen in unserem Alter mehr als 2-mal in der Nacht auf die Toilette muss, das finde ich schon wirklich viel. Was wissen wir denn aus anderen Studien, also von Forschenden, die sich jetzt nicht nur mit den Daten aus den USA beschäftigt haben? Zeigen die denn ähnliche Ergebnisse?
Ja, also dieses Muster, das findet sich auch in anderen Studien so. Also das ist schon was Internationales, nicht nur auf die USA beschränkt.
Das finde ich wirklich eine große Überraschung. Und die Daten, die zeigen auch, Frauen sind häufiger betroffen.
Ja, viele Studien finden, dass Frauen häufiger nachts aufstehen müssen als Männer.
Warum könnte das so sein? Gibt es da eine Erklärung?
Eine Möglichkeit ist, dass bei Frauen der Schlaf in der Nacht sowieso häufiger unterbrochen wird. Zum Beispiel eben, weil sie ein Kind stillen, aber auch, weil sie häufiger unter Durchschlafproblemen leiden als Männer. Und das bedeutet, sie merken dann vielleicht eben auch eher, dass sie auf die Toilette müssen oder denken sich halt irgendwie so, na, wenn ich eh schon wach bin, dann kann ich gerade auch gehen. Vielleicht erleichtert mir das ja auch das Wiedereinschlafen dann.
Ah ja, das hast du vorhin schon so leicht angedeutet. Also wenn wir schlecht schlafen, das kann dann also auch dazu führen, dass wir nachts häufiger aufs Klo gehen.
Genau, weil wir es ja einfach auch eher merken. Und das hat eine Studie zum Beispiel aus Japan gezeigt. Allerdings hat die gefunden, wenn man sich so anschaut, was ergibt sich denn im Lauf der Zeit aus schlechtem Schlaf, dass da der schlechte Schlaf nur ein eher schwacher Risikofaktor für die Entwicklung von so einer Nykturie ist.
Wenn du jetzt schwacher Risikofaktor sagst, kannst du das bitte mal konkret machen? Also was heißt schwacher Risikofaktor?
Ja, also lass uns mal an einem Beispiel festmachen. Also lass uns vorstellen, wir befragen heute 100 Personen und diese 100 Personen sagen, ja, ich schlafe schlecht, aber ich muss nachts nicht auf Toilette. Und in 5 Jahren, da fragen wir die dann nochmal, diese 100 Personen. Und da sagen dann ein paar wenige, ja, also ich schlafe immer noch schlecht und jetzt muss ich auch nachts auf Toilette. Wäre der schlechte Schlaf jetzt ein starker Risikofaktor, dann würden in diesen 5 Jahren wahrscheinlich fast alle unter nächtlichen Toilettengängen leiden. Aber es sind eben nur wenige und deshalb muss man sagen, es ist ein schwacher Risikofaktor. Also schlechter Schlaf ist ein schwacher Risikofaktor für die Entwicklung einer Nykturie. Jetzt kann man das Ganze aber auch umdrehen, also von der anderen Seite betrachten und da sieht es auch anders aus. Da hat nämlich diese Studie gefunden, dass Nykturie öfter dazu führt, dass die Personen dann einige Zeit später auch schlecht schlafen.
Aha, okay. Also nächtliches auf die Toilette müssen, Nykturie, kann zu schlechtem Schlaf führen. Und zwar ist das dann ein stärkerer Risikofaktor, würdest du sagen, oder?
Genau.
Und wenn wir uns angucken, wir schlafen schlecht, dann führt das eher nicht dazu, dass wir dann die ganze Zeit auf die Toilette müssen. So kann man es zusammenfassen, oder?
Genau, ist zumindest nur ein schwacher Risikofaktor.
Dann schauen wir uns doch mal an, warum es nicht gut ist, nachts auf die Toilette zu müssen. Wir könnten ja sagen, wer schnell wieder einschlafen kann, dem kann das ja eigentlich auch egal sein, ob er mal nachts pinkeln muss. Aber es nervt schon hart, das wissen ja alle, denen das passiert, selbst wenn es nur manchmal ist. Wie sehr stört es denn so insgesamt den Schlaf?
Ja, also wie du sagst, es nervt und in jedem Fall muss man halt irgendwie richtig wach sein und schläft dann auch potenziell weniger schnell wieder ein, als wenn man nicht hätte aufstehen müssen.
Ja, genau. Man muss ja raus aus dem Bett.
Genau. Also oft ist es ja so, die meisten Male, wenn wir in der Nacht erwachen, das kriegen wir gar nicht mit, weil wir drehen uns vielleicht um und sind sofort wieder eingeschlafen. Und das funktioniert in dem Fall natürlich nicht.
Ja.
Und in Studien hat sich auch gezeigt, dass so eine Nykturie dazu führt, dass man auf insgesamt weniger Schlaf kommt und auch Probleme mit dem Durchschlafen eben durch die Nykturie begünstigt werden. Eben, also man muss aufstehen und wenn man dann mal wach ist, ja, dann kann es für Menschen einfach auch schwierig sein, wieder einzuschlafen.
Manche beschreiben ja auch, dass sie dieses, ich muss so dringend auf die Toilette, in ihre Träume einbauen und dann im Traum zum Beispiel irgendwie wie verrückt so nach einer Toilette suchen, sind vielleicht irgendwo unterwegs und finden keine. Es klingt ja auch super stressig.
Ja, also ich kenne das, glaube ich, auch von mir. So dieser Moment, wenn man merkt so, eigentlich müsste ich aufstehen, aber ich will nicht. Also, kennst du das auch?
Ja, höchstens vielleicht so morgens, wenn das Bett noch so bequem ist, aber in der Nacht eher nicht.
Ja, aber trotz, dass es gefühlt ja so eine Wahrheit ist, also dass wir eben das in unsere Träume einbauen, vielleicht für den einen oder die andere Hörerin zumindest, wissenschaftliche Erkenntnisse dazu gibt es kaum. Also in einer Studie, die ich zu diesem Thema gefunden habe, da heißt es, dass so Toilettenträume, fand ich auch einen witzigen Begriff, Toilettenträume vielleicht dann auftreten, wenn wir entsprechende Situationen im Alltag erleben. Also irgendwie im Alltag erleben wir das, wir müssen mega dringend auf Toilette, finden aber keine oder irgendwie nur dreckige oder so. Und dann träumen wir in einer darauf folgenden Nacht davon. Das passt zur sogenannten Kontinuitätshypothese von Träumen, die eben besagt, dass es so ein Wach-Traum-Kontinuum gibt. Also das, was wir im Alltag erleben, das bauen wir halt auch in unsere Träume ein. Aber konkrete Erkenntnisse dazu, wie wir zum Beispiel so einen nächtlichen Harndrang dann in einen Traum einbauen, da gibt es bisher nichts.
Wenn ihr mehr über Träume wissen wollt, dann können wir euch an der Stelle auf jeden Fall mal unsere Folge dazu empfehlen. Haben wir schon eine ganze Folge drüber gesprochen. Weiter aber zur Nykturie. Welche Konsequenzen spüren wir denn dann am Tag? Also sind wir vielleicht müder, leicht reizbarer, weil wir uns nicht so gut erholen konnten im Schlaf?
Klar, also es kommt natürlich immer auch ein bisschen drauf an, wie oft das passiert und wie schnell wir auch wieder einschlafen. Aber letztlich schlafen wir oftmals dann einfach nicht so gut und vielleicht eben auch zu wenig. Und das macht in erster Linie müde, aber ja, vielleicht auch reizbarer oder ungeduldiger. Und was man auch noch dazu sagen muss, es bietet halt so eine Art Nährboden auch für die Entwicklung von der Insomnie, also Ein- und oder Durchschlafstörungen auch mit Tagesbeeinträchtigung. Also einfach gesagt, wenn ich aufwache, dann kann ich halt auch Probleme mit dem Wiedereinschlafen haben. Und diese Probleme, die können sich irgendwann verselbstständigen. Und daher kommt eben auch das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass so eine Nykturie dann eben auch die Entwicklung von Schlafproblemen oder einer Schlafstörung begünstigen kann.
Mhm. Sprechen wir mal darüber, woher eine Nykturie kommen kann. Ich komme nochmal auf die Studie zurück der chinesischen Forschenden. Da ist meine Highlight-Erklärung, über die haben wir ja eben schon so ein bisschen gesprochen. Binge-Watching am Abend ist schuld, zumindest wenn jüngere Menschen nachts raus müssen. Wie kommen Sie da drauf?
Ja, in diesem Datensatz da aus den USA, da wurden Menschen eben auch zum Beispiel nach ihrem Fernseh- oder Streamingverhalten befragt. Und insofern hat das den Forschenden die Möglichkeit gegeben, eben auch zu schauen, ob das vielleicht ein Grund dafür sein könnte, dass dann auch Menschen nachts häufiger auf Toilette müssen. Also das haben die in den Daten so gefunden. Und zwar haben die gefunden, dass diejenigen, die mindestens 5 Stunden am Tag Videos oder so Fernsehen geschaut haben, dass die eben auch eher mit einer Nykturie zu kämpfen hatten. Also die Forschenden sagen zum Beispiel, dass mehr Zeit vorm Fernseher eben auch oft bedeutet, dass sich Menschen weniger bewegen, vielleicht auch eher Übergewicht haben und das begünstigt Diabetes Typ 2. Mhm. Ja, und DiabetikerInnen, die trinken oft auch mehr und das heißt, sie müssen vielleicht dann auch nachts häufiger auf Toilette. Die Forschenden sagen aber auch, so vor dem Fernseher, da trinkt man dann vielleicht auch mal einfach mehr, vielleicht sogar zu einer Zeit, wo dann dem Körper gar nicht mehr so viel Zeit bleibt, die Flüssigkeit vor dem Schlafengehen noch loszuwerden. Vielleicht auch, ja, denke ich mir, trinkt man dann eher Softdrinks oder so.
Ja.
Das ist einfach ja auch was, was attraktiv zu trinken ist.
Vielleicht Alkohol, ne?
Vielleicht auch Alkohol. Und wer viel Zeit vor dem Fernseher verbringt, zeigt häufig eben auch andere Verhaltensweisen, die nicht gerade so gut für den Schlaf sind. Also weniger gesunde Ernährung, weniger Tageslicht, weniger Bewegung. Ja, und da haben wir jetzt schon drüber gesprochen, schlechterer Schlaf, der begünstigt eben auch, dass man die volle Blase nachts einfach spürt.
Also ich stelle mir vor, wir verbringen einfach den ganzen Abend vor irgendeiner super spannenden Serie, ziehen uns vielleicht, ich weiß nicht, irgendeine Limo rein oder irgendwie 2-3 Gläser Wein oder was auch immer es dann ist. Es kann ja auch nur das Sprudelwasser sein, wenn es einem gut schmeckt. Und dann gehen wir vielleicht einmal auf die Toilette, noch bevor es ins Bett geht. Ja, aber dann drückt die Blase halt eben auch nochmal. Und wir haben uns davor nicht so richtig oft von der Couch wegbewegt und haben das vielleicht gar nicht so gemerkt. Eine andere Theorie ist, vor allem bei jüngeren Menschen, über Tag wird zu wenig getrunken. Vielleicht auch wegen Job oder anderen Verpflichtungen. Und am Abend holen die Leute das dann nach und trinken verhältnismäßig viel, egal ob sie jetzt irgendwie Serien schauen oder irgendwas anderes machen. Klingt für mich eigentlich auch plausibel, oder was würdest du sagen?
Ja, also das kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass das der Fall sein kann. Ich habe mir an dem Punkt auch so kurz gedacht, vielleicht sollten wir vorsichtiger auch sein, damit so eine Tasse Tee als Einschlafritual oder als Abendritual zu empfehlen. Weil ehrlich gesagt, also wenn ich so kurz vorm Schlafengehen noch eine große Tasse von meinem Lieblingstee trinke, und das mache ich manchmal schon, das merke ich in der Nacht.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Bei mir ist es dann eher Suppe, die würde ich merken. Ältere Menschen haben solche Probleme ja noch häufiger, hast du gesagt. Woran liegt es denn da? Also ist bei denen die Muskulatur schuld, der Beckenboden ist vielleicht nicht mehr so stark?
Ja, also Beckenbodenmuskulatur kann natürlich auch dazu beitragen, das ist möglich.
Und ansonsten gibt es ja wahrscheinlich auch eine lange Liste. Ich sag mal, Herzleiden, du hattest eben schon Diabetes angesprochen. Man spricht ja auch oft von Prostatavergrößerung. Kennen ja manche vielleicht auch wirklich von den Eltern oder Großeltern, dass es da Probleme gibt, ne?
Genau, also es gibt natürlich ganz viele andere Ursachen auch dafür, dass man nachts zur Toilette muss. Und die kommen eben eher häufiger auch bei älteren Menschen dann vor. Also eine Blasenentzündung, okay, das ist jetzt nicht nur auf ältere Menschen beschränkt, das kennen die meisten Frauen. Frauen sind ja da anfälliger. Das kann natürlich auch dafür sorgen, dass man in der Nacht so einen Harndrang hat. Aber eben zum Beispiel eine Herzinsuffizienz, also das, wenn das Herz zu schwach ist, um den Körper mit Blut gut zu versorgen, da wird dann häufig Wasser eingelagert, zum Beispiel in den Beinen. Und im Liegen wird diese Flüssigkeit dann wieder ausgeschwemmt und dann muss man eben auf Toilette. Oder eben ein Diabetes, der geht, haben wir gerade schon gesagt, häufig mit einem starken Durst einher. Die Betroffenen trinken viel und ja, also die Flüssigkeit, die will natürlich dann auch irgendwann wieder raus. Auch du hast es angesprochen, eine Vergrößerung der Prostata kann eine Ursache sein, findet sich ja auch häufig bei älteren Männern. Das kann einfach dazu führen, dass man die Blase dann nicht mehr vollständig entleeren kann. Und das macht gerade im Liegen dann oft Harndrang. Ja, oder auch so eine Schlafapnoe, also so nächtliche Atemaussetzer in der Nacht, die können auch dazu führen, dass mehr Urin produziert wird. Auch das kann also nächtlichen Harndrang machen.
Ah, das ist ja interessant. Okay. Wir haben eben schon kurz über Alkohol gesprochen. Nachts auf die Toilette zu müssen nach dem Abend mit ein paar Bier oder Wein erscheint mir auch wie so ein Klassiker. Aber ist das dann noch Nykturie?
Also genau, Alkohol stimuliert die Urinproduktion, also wir müssen dann eher auf Toilette. Und ja, auch das würde man noch Nykturie nennen. Der Begriff an sich, der hat erstmal gar nichts mit der Ursache zu tun.
Kommen wir mal dazu, was hilft gegen Nykturie. Wenn wir die Studie der chinesischen Forschenden anschauen, dann wohl am ehesten über Tag genug trinken, aber am Abend nicht mehr so viel.
Das kann durchaus eine Strategie sein. Also man sollte jetzt auch nicht Durst leiden, aber es kann schon einfach hilfreich sein, ein bisschen darauf zu achten, wie viel man am Abend noch trinkt und ob man trinkt, weil man wirklich Durst hat oder weil es halt einfach schmeckt.
Bei wem das nicht hilft, was würdest du da empfehlen? Vielleicht doch mal ein Beckenbodentraining?
Also pauschal, glaube ich, würde ich das jetzt nicht empfehlen, aber ich würde auch nicht pauschal davon abraten. Also kann man ja wahrscheinlich nicht viel falsch machen. Guter Beckenboden ist immer super. Aber wichtig ist einfach, die Ursache wirklich auch zu finden. Gerade wenn eine körperliche Erkrankung dahinter steckt, dann sollte man eben diese körperliche Erkrankung auch behandeln und dann wird wahrscheinlich auch die Nykturie besser. Und wenn man Durchschlafprobleme hat, dann kann es sich auch wirklich lohnen, daran zu arbeiten. Denn wenn der Schlaf besser wird, dann merkt man vielleicht auch die Blase in der Nacht gar nicht so oft und muss dann nicht aufstehen und zur Toilette.
Ja, ich meine, ist ja der Klassiker, dass man morgens mal dringend muss, aber schlimm, wenn man dann nachts deswegen ständig aufstehen muss. Ne? Was empfiehlst du noch? Ich habe noch solche Sachen gelesen wie wenig Salz essen.
Ja, also natürlich sollte man insgesamt einfach auf den Salzkonsum achten, eher weniger Salz zu sich nehmen. Und eine Studie hat auch tatsächlich gezeigt, dass das auch die Symptome von Nykturie verbessern kann.
Und wenn wir dann doch mal müssen, dann würde ich sagen, wahrscheinlich nur ein kleines Licht einschalten, ne, damit wir uns nicht unnötig so mit grellem Licht auch noch zusätzlich aufwecken und dann nicht wieder einschlafen können. Nicht auf die Uhr schauen, auch einer unserer Klassiker-Tipps. Und dann wahrscheinlich auch nicht stressen, so, oh, ich muss jetzt wieder ganz schnell einschlafen, sonst schaffe ich es nicht. Das fördert auf jeden Fall keinen Schlaf.
Nee, hast du super zusammengefasst. Am besten vielleicht sogar so ein kleines Nachtlicht, damit man sich nicht irgendwo anstößt und dagegen läuft. Manche Forschenden empfehlen auch, nur ein Auge aufzumachen. Also gut, wenn man das kann, aber ich würde mal sagen, safety first, also lieber mit
Klingt
beiden
mir
Augen.
So kompliziert, dass ich mich da so sehr konzentrieren müsste, dass ich dann schon wieder total wach bin.
Ja, und dann natürlich einfach am besten schnell wieder ins Bett und weiter schlafen.
Über Schlafen. Mythencheck.
Wir müssen über die Schrägschlafen-Methode sprechen. Das ist wieder mal so eine Technik, die irgendwer in den Weiten des Netzes äußert und schon bildet sich ein Mythos drumherum. Und wir haben den von zwei Seiten gehört. Also einerseits sagte eine Kollegin, Füße erhöhen beim Schlafen, das soll gut sein gegen Thrombose, gegen Krampfadern, außerdem gut fürs Herz. Und an anderen Stellen wird diskutiert, ob es nicht eigentlich gut ist, das Kopfende vom Bett zu erhöhen, also genau die gegenteilige Seite, um Atemnot, Schnarchen, Rücken- und Gelenkproblemen vorzubeugen. Du darfst auflösen. Mythos, ja oder nein?
Also eher ja. Wenn man jetzt sich überlegt, Kopf runter, Füße erhöhen, da habe ich eine Studie aus dem Jahr 2019 gefunden. Da war unter anderem das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt daran beteiligt, denn das ist eine Situation, die in der Schwerelosigkeit häufig zu finden ist. Und die wollten da eben diese Effekte untersuchen. Bei diesen Probanden war das Bett um 12 Grad geneigt. Das ist jetzt nicht krass viel, aber schon merklich. Und zwar eben der Kopf, der lag tiefer als die Füße. Die Probanden selber, die fanden das wohl recht angenehm. Also die hat es nicht gestört. Was sich da aber gezeigt hat, war, dass der Schlaf ein bisschen schlechter war, wenn der Kopf tiefer lag. Also die hatten mehr Leichtschlaf und weniger Tiefschlaf und auch REM-Schlaf. Also diese Phase mit den schnellen Augenbewegungen, wo wir sehr intensiv träumen. Und auch die empfundene Schlafqualität, die war ein bisschen schlechter, wenn eben der Kopf niedriger lag als die Füße. Und was die auch untersucht und gefunden hatten, waren, dass die Venen am Hals, die waren ein bisschen mehr gestaut, weil eben das Blut einfach nicht so gut abfließen kann.
Ja, okay. Dann lass uns das Ganze umdrehen und drauf gucken, was passiert, wenn wir den Kopf ein wenig hochlegen. Also Füße haben wir jetzt abgehakt, würde man vielleicht eher nicht empfehlen. Mhm. Wie sieht's aus bei Kopfende, wenn wir das ein bisschen erhöhen?
Genau, also Kopf hoch, Füße runter. Ist in meiner Vorstellung auch direkt irgendwie ein bisschen angenehmer. Und da habe ich gefunden, dass das wohl bei Patientinnen und Patienten hilfreich sein kann, die zum Beispiel häufiger ohnmächtig werden, wenn sie aus dem Sitzen oder auch Liegen aufstehen. Also man kennt das ja selber auch, wenn man irgendwie zu schnell aufsteht oder vornüber gebeugt und sich dann wieder aufrichtet, dann rieselt es zumindest bei mir häufig immer so ein bisschen Sternchen. Genau, und wenn man da dazu tendiert, dann auch mit einer Ohnmacht darauf zu reagieren, dann kann das wohl helfen, wenn eben das Kopfteil ein bisschen erhöht ist. Und was das Schnarchen anbelangt, na, eine eher aufrechte Position, die könnte schon dabei helfen, die Atemwege eher offen zu halten und eben so das Schnarchen zu reduzieren. Die Frage ist allerdings ein bisschen, wie aufrecht muss man dafür sein? Und dann kommt auch noch dazu, in Rückenlage schnarchen viele etwas mehr. Und wenn das Kopfteil hoch ist, dann kann man sich halt auch nur schwer auf den Bauch drehen, weil sonst müsste man irgendwie den Rücken so überstreckt haben.
Ja, absolut. Und auch so auf der Seite schlafen ist ja ein bisschen komisch, wenn es dann so super hoch ist. Ich dachte nur gerade noch, vielleicht wenn man einen starken Husten hat, könnte das auch noch ganz gut sein, so ein bisschen höher zu liegen. Ne? Kriegt man einfach mehr Luft, hast du ja gerade auch schon gesagt. Die Atemwege sind dann so ein bisschen freier.
Genau, also in meinem Kopf ist es zumindest so, dass mir irgendjemand hat mir, glaube ich, mal erzählt, dass früher die Menschen im Mittelalter irgendwie recht aufrecht geschlafen haben.
Ja, wir haben mal darüber geredet.
Ja, weil die wohl häufig eben so Lungenerkrankungen hatten und dann besser husten konnten. Ich habe das jetzt aber nicht verifiziert, ob das auch vielleicht so ein Mythos ist oder nicht.
Aber also das kann ich so zumindest aus eigener Erfahrung berichten, dass wenn man dann irgendwie noch sitzt, ja, vielleicht noch auf der Couch oder so, dann ist der Husten nicht so da. Und sobald man sich hinlegt, ist es wieder so, oh, Hustenreiz, ne? Aber ich glaube, wir können hier einfach keine Pauschalempfehlung geben. Man kann jetzt nicht sagen, bitte erhöhe deine Füße oder bitte erhöhe deinen Kopf, dann schläfst du besser.
Nee, und ich glaube, von Kopf tief, Füße hoch würde ich sogar eher abraten.
Christine, was nehmen wir daraus mit?
Ich nehme daraus mit, dass Nykturie ein Problem ist, was erstaunlich viele junge Menschen betrifft und dass ja, der Lebensstil, gerade wenn man so schaut darauf, wie viel bewegt man sich, wie viel sitzt man vor dem Fernseher oder wie viel Serie schaut man, dass das doch was ist, was man da auch mit einbeziehen muss, was eine Rolle spielen kann. Und was nimmst du mit?
Das war für mich auch der totale Aha-Effekt, dass es sein kann, dass so ein Binge-Watching-Abend dazu führt, dass wir vergessen, auf die Toilette zu gehen und das dann einfach nachts nachholen müssen. Ist ja gut, das mal im Blick zu haben. Und an der Stelle können wir euch noch sagen, wir gehen in eine kleine Sommerpause und hören uns im August wieder mit frischen Folgen über Schlafen.
Und wenn ihr uns bis dahin schreiben wollt, zum Beispiel, weil ihr ein Thema habt, das euch beschäftigt und wo ihr denkt, darüber sollten wir unbedingt sprechen, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an überschlafen@deutschlandfunknova.de.
Und bis dahin, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.